Heute erfahrt ihr, was der FC Köln mit dem schottischen Loch Lomond zu tun hat,
warum Falco gar nicht tot sein kann
und was eine Handtuchkneipe ist und dass das Leverkusener Stadtzentrum keine Tiefgarage ist, die über der Erde Stadtmitte heißt.
Bäm! Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss.
Ja, hallo zusammen, hier sind Mats,
Steffi
und Markus.
Ihr hört die dritte Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emmons Verlag. Und wir sitzen wieder ganz lauschig, kuschelig im Hinterzimmer vom Emmons Verlag am Neumarkt, fast schon im Bücherregal drin.
Auch heute dürfen wir wieder eure Gastgeber sein und haben drei 111er Bücher für euch dabei. Sie treten an in den drei Kategorien Lieblings, mit Mutti und lecker. Auch zum Schluss gibt es wieder eine Entscheidung und wir verlosen die drei vorgestellten Bücher.
Herr Danner, über Sie steht im Klappentext, dass Sie gerne Rennrad fahren, Ihr berufliches Leben den Büchern gewidmet haben und seit über 30 Jahren der Verlagsbranche treu sind und gerne auf industriearchäologischen Spuren wandern. Das erklärt jetzt aber alles nicht, außer das T-Shirt, was Sie jetzt hier anhaben, wo drauf steht Made in Lev. Erklärt der Rest aber nicht, warum Sie ein Buch über 111 Orte in Leverkusen schreiben. Ich meine, so alt ist das doch noch gar nicht. Oder wie sind Sie dazu gekommen?
Das Buch ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt. Ich wollte das auch gar nicht schreiben. Kann ich mir eigentlich auch nicht erklären, warum, vom Verlag gefragt worden, ob ich das machen möchte. Und vielleicht war es auch ein Scherz, aber aus dem Scherz ist dann ernst geworden, weil ich dann mal so eine Liste angefangen habe mit Orten und da habe ich ganz schnell viele Orte zusammen und da habe ich den Mut gefasst, das zu tun und hatte dann eigentlich auch doch Spaß am Entdecken der Stadt, die ich eigentlich schon ziemlich gut gekannt habe.
Also man verzeihe mir jetzt den Frevel, ich bin Kölner und war ein paar Mal in Leverkusen, aber eine Liste, die noch mehr als 111 Orte, die man in Leverkusen gesehen haben muss, wie viel waren es denn letztendlich?
Ja, das ging recht schnell. Es waren dann so nach 2 Tagen 300 und nach ausgiebiger Recherche und mal ein paar Expertenfragen und ins Stadtarchiv kriechen, waren es dann letztendlich 400. Und das hat die waren auch 400 gute. Ja? Die Auswahl dann letztendlich dann ziemlich schwierig gestaltet. Aber Gott sei Dank hat man ja immer noch einen Tipp in der Nähe, den man unter das Kapitel schreiben muss, dann sind es ja eigentlich 222 Orte. Damit war ich dann ganz zufrieden, dass immerhin so mehr als die Hälfte da den Weg ins Buch gefunden haben.
Oder kurz vor Band 2?
Ah, nee, ich glaube, das trägt die Stadt nicht. Also, ich meine, wir haben ja nur 160, 140.000 Einwohner und jeder wievielte Leverkusener hat jetzt das Buch. Ich kann es nicht ausrechnen, aber die sind schon ganz gut versorgt.
Ich hätte da noch eine Frage an Sie, Herr Danner, und zwar habe ich in der Widmung gelesen, Resi, Hedwig, Auguste und den Grenzviechern Katja und Sonja gewidmet. Wer sind Katja und Sonja und was sind für Sie Grenzviecher?
Naja, es wäre jetzt irgendwie total doof, wenn ich nicht auch sagen würde, wer Hedwig, Resi, Auguste ist. Das ist meine Mutter.
Und, eine Person.
Ja, das ist eine Person und sie mag diesen langen Namen gar nicht und auch vor allen Dingen Resi nicht. Das hört sich ja an wie eine Kuh, ne? Und damit habe ich sie auch ein bisschen gefoppt. Was sind Grenzviecher? Grenzviecher sind Kühe oder Rinder, die auf der Grenze stehen. Und das ist so ein Kosename eigentlich für Sonja und Katja. Weil ich kam mal mit Katja aus dem Urlaub und wir sind über die Grenze Belgien-Deutschland gefahren und da stand halt auf der Grenze so ein Rindvieh. Und dann habe ich gesagt, guck mal, Grenzvieh. Und da hat sie sich angesprochen gefühlt und seitdem trägt sie den Beinamen Grenzvieh. Und weil sie eine kleine Schwester hat, gibt es dann halt das große und das kleine Grenzvieh.
Okay, also diese Podcast-Folge ist gewidmet den Grenzviechern, den großen und den kleinen.
Meiner Mutter?
Und Resi Hedwig Auguste.
Genau, kein Komma dazwischen.
Ich finde es ehrlich gesagt einen schönen Namen.
Ja, bis auf die Resi. Hedwig Auguste, das ist ja so ein schöner alter Name. Aber was sie sich bei Resi gedacht haben. Und dann hatte ich zu allem Übel noch eine Tante Resi.
Tante Resi klingt aber schon, finde ich, so in einem durch. Tante Resi klingt wieder total so authentisch.
Aber irgendwie bayerisch, oder?
Musst halt zu Tante Resi rüber.
Ja, und das waren alles keine Bayern.
Ne? Also auch nicht.
Nicht so richtig. Die kamen aus, was weiß ich, da Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen.
Dann wäre es Tante Resi.
Ja, aber da heißt doch keiner Resi.
Ja, das stimmt. Okay, lassen wir das mit den Resi. Lass mal loslegen. Es geht wieder um unseren Städte-Battle, um unseren Bücher-Battle. Ich habe mir diesmal rausgesucht, weil ich darf ja nie irgendwie Städte oder so nehmen. 111 Whiskys, die man getrunken haben muss. Das habe ich diesmal gemacht, weil ich ein totaler Whisky-Fan geworden bin in einem Schottland-Urlaub, den ich nicht mit dem Rennrad gemacht habe, muss ich zugeben. Ich war mit dem Motorrad unterwegs und habe abends in einem Pub ein Whisky bestellt und dann guckte mich die Barkeeperin total entgeistert an und dann habe ich hinter ihr gesehen, dass die ganze Wand voll mit Whiskys war und sie einfach nur meinte, which one? Und dann habe ich mich so, ah ja, your choice, hey, hey, irgendwie so rausgeredet und dann habe ich mich in dem Urlaub aber so durch ein paar Whiskys durchprobiert und jetzt die Chance genutzt, mal zu gucken, was kann Whisky eigentlich alles so. Ich habe hier auch mal Flasche Teachers mitgebracht, dann als Bestechungsversuch. Was hast du dabei?
Das war sicher ein ganz harter Job, sich in dieses Buch einzuarbeiten und vor allem die ganzen Whiskys-Tests zu trinken. Ich habe mich durch die Linzer, die Sacher-Torte, den Topfenstrudel und den Schlagobers gearbeitet. Nein, ich war jetzt nicht.
Klingt auch schlimm.
Ja, war sehr anstrengend. Ich habe die 111 Orte in Wien, die man gesehen haben muss, mir ausgesucht, weil ich Wien gnadenlos charmant finde, weil ich absolut auf Kaffee stehe und in Wien Kaffee trinken oder im Kaffeehaus sitzen ja quasi so ein mehr als ein Hobby ist. Das ist eigentlich so eine Beschäftigung. Das zählt bei denen ganz anders wie bei uns. Und ich muss ja zugeben, ich habe früher auch immer Sissy-Filme geschaut.
Na bravo, dann legen wir los.
Lieblings.
Ja, Herr Tanner, Sie sind unser Gast, Sie dürfen eröffnen. Was ist Ihr Lieblings, was auch immer, in Leverkusen?
Mein Lieblingsort in Leverkusen ist ein ganz schnöder Kleingartenverein, der nichts groß zu bieten hat. Aber er liegt halt wie so ein Kleingartenverein unter einem Bahndamm und man kann da sitzen abends und auf der Bank und so ein krummes Bänkli und ein Bier trinken und eine Zigarette rauchen und die Gedanken schweifen lassen und den alteingesessenen Kleingärtnern bei der Arbeit zu schauen. Der ist auch nicht so ausgeputzt. Die Hütten sind so ein bisschen verfallen schon und der hat so was Morbides. Also der wird vielleicht sogar nach Wien passen. Aber wenn man da abends sitzt und die Züge dann über den Bahndamm rauschen und die rauschen dann von Genua nach Rotterdam auf dieser langen Bahnstrecke und dieser Kleingarten, der liegt irgendwo dazwischen, der liegt auch an einem Fluss, das ist auch sehr romantisch gelegen. Und dieser Fluss, dieses Flüsschen mündet dann ja in die Wupper und dieses Flüsschen, oder die Wupper mündet dann in den Rhein und der Rhein fließt ja dann auch irgendwann nach Rotterdam. Und wenn man da auf dieser Scholle sitzt, dann bekommt man so ein Fernweh, man bekommt Lust auf Genua und die Niederlande und dann geht die Sonne unter und der Mond geht auf und das ist ein bezaubernder Ort, der Ruhe. Und ich habe dann am Ende des Kapitels geschrieben, wenn ich das mal so kurz, wenn es mal kitschig werden darf, abends, wenn die Pforten zur Anlage geschlossen sind, findet sich draußen am Saumpfad unter den dichten Brombeersträuchern am Bahndamm noch eine krumme Ruhebank zum Verweilen. Während über den Garten die Sonne versinkt und die wenigen Lampen an den Pfählen mit Keramikisolatoren die Gartenhecken in ein fremdes, schummriges Licht tauchen, rauscht Zug um Zug Richtung Meer.
Also ist schon sehr schön jetzt.
Ja, ich bin auch total in der Stimmung drin. Und ich finde es unglaublich, weil mit Kleingarten verbinde ich meistens so eine gewisse Strenge, dass man Dinge so tun muss, wie es die Nachbarn auch machen, dass es Regeln gibt. Aber wenn das so ein offener, eher alternativer Kleingarten ist, wo man auch zum Grillen hingehen kann oder eben abends die Leute sich treffen, weil sie ihre Blumen gießen, dann finde ich das, also die von Ihnen beschriebene Stimmung finde ich wirklich sehr ergreifend schon fast.
Ja, es ist halt, das ist schon ein strenger Strebergarten, glaube ich. Aber
eher ein Strebergarten.
Ein Strebergarten ist einer, glaube ich, da werden die Regeln eingehalten und da wird auch drauf geachtet. Aber er ist halt nicht so rausgeputzt, weil er schon ein gewisses Alter hat. Und auch die zusammengeschnittenen Bäume da, die haben schon eine gewisse Substanz. Ja?
Aber darf man denn da jetzt als Außenstehender Nicht-Kleingärtner überhaupt rein? Oder
ja, natürlich. Der ist offen und da kann man durchspazieren. Und da habe ich mich auch mit Leuten unterhalten. Das war auch sehr schön. Und das ist aufgrund dieser Bahnlinie, und viele Schrebergärten liegen ja an Bahnlinien, das ist eigentlich so die Mutter aller Kleingärten. Und deswegen hat er auch Eingang genommen ins Buch. Und das ist diese Diskrepanz zwischen der eigenen Scholle, des Festhaltens und dieser auch dieses Regelwerks. Ich finde das sehr romantisch.
Von Leverkusen in die Welt. Okay, Steff, was setzt du mit Wien mit deinem Lieblingsstadion?
Also wir sind ja jetzt schon so ein bisschen in der Stimmung. Sie hatten gerade das Wort morbide in den Mund genommen. Ich habe mir ausgesucht als Lieblings das Falco-Grab. Das Falco-Grab ist ein Monument, sieht aus wie ein Obelisk, relativ groß, und davor ist eine Glasscheibe, auf der Falco eben lebensgroß abgebildet ist und die Arme ausbreitet. Und jetzt hat jeder Falco-Fan natürlich die Chance, sich davor mit einem Selfie ablichten zu lassen. Also Falco kann eigentlich gar nicht sterben, sondern mit diesem Bild steigt er quasi empor. Das fand ich ziemlich schön. Und das wäre so mein Lieblings. Und was ich daran eben toll fand, die Wiener haben ja so eine besondere Beziehung zum Tod oder zu ihren Leichen. Die haben dafür auch einen stehenden Begriff, der heißt die schöne Leich. Und da auch ein kleiner poetischer Spruch: im Sterben offenbart sich die Kunst zu leben. Das fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend und dachte, wenn ich in Wien bin, ich war letztes Jahr dort, wusste nicht, dass es diesen Ort gibt. Wenn ich wieder dort bin, werde ich auf jeden Fall vorbeigehen.
Der ist aber doch gar nicht in Wien gestorben, oder?
Der ist nicht in Wien gestorben, aber der ist dort begraben.
Ist er nicht auf Mallorca gestorben? Oder Teneriffa?
Ibiza?
Oder Ibiza?
Auf irgendeiner Insel auf jeden Fall.
Ich glaube, Autounfall, oder? Zu schnell gewesen? Irgendwie sowas?
Ich glaube, man weiß das gar nicht so genau, oder? Sie haben ja hier die Geheiminformationen aus alten Musikertagen noch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe von vorhin. Gibt es da irgendwie noch eine?
Nee, zu Falco gibt es da keine Verbindung. Mit dem hatten wir nie was zu tun im alten Verlag. Aber es gibt schon eine Verbindung zu Falco. Also wir hatten so eine Falco-Phase. Wir hatten so eine Falco-Phase.
Okay, jetzt raus damit, die Falco-Phase.
Ja, da sind wir mit dem 230C Mercedes Coupé der Mutter eines Freundes immer nach Münster gedüst und haben da Falco gehört. Ich glaube, da gab es noch Kassetten, ne? Mit Kassetten. Und da,
ja,
und da gab's
wir können uns erinnern.
Da gab es ein Album mit einem Song Junge Römer. Und das haben wir gern gehört. Und daran habe ich mich jetzt erinnert, als Sie das gerade erzählt haben. Und da hat es mich auch schon ein bisschen geschauert.
Wow, dann ich weiß jetzt, ich kann mit meinem jedenfalls bei Ihnen nicht landen. Weil es geht um die FC-Hymne. Das wird jetzt eine harte Nummer, glaube ich. Da komme ich nicht.
Wollten wir nicht noch Falco-Lieder singen?
Ja, ich überlege gerade, Junge Römer sagt mir jetzt gar nichts.
Ja, man kennt ja Gini, was kennt man noch, den Kommissar. Aber
Amadeus, Amadeus.
Ja, das kennt man auch. Oder? Aber es gibt Songs.
Vienna Calling.
Ja, aber mein vor Junge Römer noch bester Falco-Song, Maschine brennt. Stopp, Retour, wo ist mein Vorschirm nur? Oh, 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 oh. Stopp, Moment, der letzte Engel rennt. Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt.
Richtig. Boah, das ist aber. War das noch vor der Kommissar?
Nee, das war nach der Kommissar. Relativ bald, glaube ich so.
Boah, den habe ich jetzt aber auch 100 Jahre nicht mehr gehört. Super.
Ja, ja, also ich glaube, bald den Falco-Punkt bekommen Sie fürs Einsingen.
Ja, da hast du eine Tür aufgemacht.
Ja, habe ich eine ganz große Tür aufgemacht.
War aber schön schief, ne?
Ja, super.
Aber den Gast hier erstmal ist auf allen Feldern bewandert. Da haben wir ein bisschen unterschätzt hier. Nicht nur Leverkusen. Gut, dann ich versuche es trotzdem jetzt nochmal hier mit dem FC. Ich habe ja Whiskys und es gibt einen Whisky, der heißt Loch Lomond, Single Malt Scotch. Und Loch Lomond ist ein schottischer See, der die Lowlands mit den Highlands verbindet. Und dazu gibt es eine Geschichte. Und zwar, die kommt aus dem Gedicht The Bonnie Banks O' Loch Lomond. Und das ist auch ein Song. Und in dieser Geschichte geht es um zwei Brüder, die im Krieg irgendwann in Schottland festgenommen wurden und dann zurück in die Heimat wollten. Die haben einen Brief geschrieben an ihre Geliebten und haben dann geschrieben, dass der eine über die High Road zurückkehrt und der andere über die Low Road. Und die High Road war die über die Berge, das heißt, der hat es lebend geschafft. Und der andere, der sich geopfert hat und da geblieben ist, ist über die Low Road, also dann durchs Totenreich zurückgekehrt. Und dieser Song, den kennt jeder, der den FC Köln kennt oder da ein Herz für hat. Das ist nämlich jetzt die offizielle FC-Hymne. Und One take the high road and one take the low. Das haben die jetzt umgedichtet und haben da die FC-Hymne draus gemacht. Und das ist, finde ich, immer noch ein sehr ergreifender, herzerwärmender Song. Aber ich merke schon, da kommt der kritische Blick mit dem Made in Leaf.
Da kommt gleich was.
Das kann ich jetzt nicht so wirklich mit punkten. Ich merke schon.
Also,
mich rührt es immer wieder.
Ja, aber für Rührungen kriegen wir jetzt hier nicht wirklich die Punkte, nix. Oder?
Nee.
Wir zerreißen Ziegen, werden jeden suchen, wir sind Söhne Leverkusens.
Okay.
Also ich würde sagen, können wir jetzt weitermachen mit Mutti, sonst entbrennt hier noch ein größerer Fußball-Fan-Streit.
Noch ist ein Tisch zwischen uns.
Ich wollte sagen, wir betteln uns hier gegen Bücher und nicht pro Fußballvereine, die Herren.
Okay.
Ja, ihr habt mich nach Köln gelockt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Das haben wir auch gern getan.
Mit Mutti.
Okay, mit Mutti.
Ich habe mir in Wien was ausgesucht. Also ich bin mir relativ sicher, meine Mutter würde lieber Fiaker fahren oder sich die Hofreitschule anschauen. Aber ich habe mir für sie überlegt, dass ich ins Kriminalmuseum gehen möchte mit all seinen Toten. Und zwar, was ich an dem Museum total sensationell fand, war, dass das Museum so ein bisschen die Abgründe der Wiener Seele freilegt. Also jeder, der ein verletztes Herz hatte oder Dinge nicht abwarten konnte, hat seinen Partner, Freund gegenüber umgebracht. Also nicht jeder, aber ein paar. Und in diesem Museum werden eben zerlegte Opfer, wie man das Ganze machen konnte, mit Säge in Koffern transportiert zur Donau dargestellt und unterschieden wird. Und das fand ich das Spannendste, in Raubmord, Lustmord, Giftmord, Vatermord und Prostituiertenmord. Also für alle Krimi-Liebhaber, und meine Mutter liebt Krimis, die würde ich da hinschleppen und mir mal anschauen, was die Wiener so mit den Leichen angestellt haben.
Okay, wir ziehen das Morbide jetzt schon krass dann durch.
Ja, und dort, das ist in einem Gewölbekeller, also es riecht dort auch nach Mord.
Der guckt schon wieder so böse. Also ich kriege allmählich Angst hier auf der. Gott sei Dank ist noch ein Tisch dazwischen. Jetzt bin ich froh, dass. Oder brauchen Sie noch Tipps, um irgendwie Opfer mit der Säge zu zerlegen? Oder ist da in Leverkusen ein Säurebad wahrscheinlich, oder?
Also.
Mord aus Leidenschaft.
Komischerweise ist in Leverkusen nie was wirklich Schlimmes passiert.
Da gibt es genug Chemie wahrscheinlich, um die Leichen verschwinden zu lassen.
Ein Pärchenmord mal in den 50er Jahren, aber ansonsten wüsste ich nichts. Ich dachte immer, der Jürgen Bartsch, der wäre bei uns durch den Vorgarten gelaufen, aber das war nur ein Meer, dass ich nicht in den Wald renne als kleines Kind.
Okay, ja, hart in Leverkusen.
Okay, dann sind wir gespannt, was Sie mit Ihrer Mutti machen.
Mit der Mutti geht es natürlich am Wochenende bei Sonnenschein ans Baggerloch, weil in Leverkusen gibt es ein Baggerloch. Ich habe das die Leverkusener Riviera genannt, weil es wirklich ein schönes Baggerloch ist. Es ist sehr tief, das Wasser ist fantastisch, es gibt einen Sandstrand und es ist auch an Wochenenden eigentlich nicht sehr bevölkert, weil man muss ein bisschen gehen vom nächsten Einkaufszentrum, die Bierkästen dahin zu schleppen. Das dauert schon ein bisschen, da muss man fit sein. Und trotzdem stellt sich da im Sommer dann so ein munteres Völkchen ein und da wird dann halt Nahurlaub gemacht. Und das sieht so aus, um nochmal den Fußball zu Bezug zu kriegen. Ja. Aber
natürlich.
Jetzt mal ganz ohne FC oder so, das geht auch. Oma raucht, Mutti pumpt das Schlauchboot auf, Fati köpft das zweite Kölsch, Mesut, Chiara und Natascha dürfen mit Weingummischlangen spielen. Der Lautsprecher eines Miniradios kräht Sabine Töpper-Wiens Bundesliga-Konferenzminute aus Mönchengladbach über den Sand. Und in der Ferne ziehen zwei Triathleten in Neopren ihre Bahn. Am Hang des Ostufers über dem Halbweg haben die Nackten ihr Nischenplätzchen gefunden.
Darf man auch grillen an dem Baggersee?
Da darf man eigentlich nichts, aber jeder macht natürlich alles.
Das ist so ein Anarcho-Baggersee, sehr gut.
Aber das klingt jetzt auch eben schon so ein bisschen, so ist Leverkusen so neben Köln so ein ruhigerer Ort? Also wo man einfach irgendwie so, ja, lass mal Köln da drüben liegen und dafür haben wir hier unsere Ruhe?
Also es ist eigentlich so ein linksrheinisch-rechtsrheinisch-Verhältnis. Also jetzt wenn man jetzt mal nicht bis nach Düsseldorf denkt, sondern auf der anderen Seite ist schon ein bisschen weniger los. Und es gibt auch in Leverkusen ein Stadtzentrum, also ein Parkhaus, was über der Erde Stadtmitte heißt. Und ja, da sind schon auch jetzt am Samstag viele Leute. Ne? Aber so in den Vororten oder Dörfchen, das ist ja eigentlich eher eine Sammlung aus Dörfchen oder so auch 50er-Jahre-Siedlungen für die Bayern-Mitarbeiter. Da ist erschreckend wenig los.
Ja, aber es kann ja auch nett sein. Es klingt jetzt alles so, dass man gemütlich auf einer Bank sitzen kann in einem Kleingärtnerverein und da an dem Baggersee auch mal seine Ruhe hat, während das in Köln ja wahrscheinlich, also so wie ich es noch kenne, an vielen Orten total unmöglich ist.
Also ich wohne in einem Stadtteil, Schlebusch heißt der, ist nicht so klein, aber es ist ein netter Ortskern mit einem Kirchhof und eigentlich allen Einkaufsmöglichkeiten und einer kleinen Fußgängerzone. Es liegt am Rande des Bergischen Landes. Man ist also sofort dann halt auch am Flüsschen und kann wandern und baden gehen und sowas. Und die Leute in Schlebrisch, wenn die in den Ort gehen, die sagen noch, wir gehen ins Dorf. Und das beschreibt so ein bisschen, wie viel da los ist und wann die Bürgersteige hochgeklappt sind. Aber es ist halt ein bisschen ruhiger.
Okay, dann versuche ich jetzt mal zweite Runde mit meinen Whiskys hier, nachdem ich beim ersten Mal jetzt nicht so landen konnte.
Wir haben noch gar nicht abgestimmt.
Wir stimmen am Ende ab.
Ah ja.
Aber ich merke das ja schon. Das ist ja so eine Vibration, die jetzt so krass gegen den FC irgendwie und gegen meine Hymne und die Falco hat natürlich jetzt einfach, hast du ihn direkt mit eingepackt. Ich versuche es jetzt mit was anderem bei Whisky. Und zwar, ich sage den Namen noch nicht, ihr werdet sowieso drauf kommen. Das ist ein Blended Scotch diesmal. Und mit Mutti sind wir ja dabei. Und dieser Whisky ist zustande gekommen, weil Mutti 1819 einen Gemischtwarenladen aufgemacht hat von dem Kollegen hier. Und der hieß John Walker. Jetzt klingelt es wahrscheinlich bei den meisten. 1805 geboren. Und in Muttis Laden haben die auch Whisky verkauft und sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass sie die Kunst des Teeblendens, also aus verschiedenen Teesorten eine neue herzustellen, auf den Whisky übertragen haben. Und haben dann angefangen, also heute würde man wahrscheinlich eher sagen punchen, haben aber dann verschiedene Whiskys zu einem neuen formiert oder einen daraus geblendet, den Old Highland Whisky, und hatten damals schon die noch heute für Johnny Walker übliche eckige Flasche. Vor allem aber nicht, weil es toll aussieht, sondern weil sie das Zeug besser stapeln konnten und platzsparender lagern. Und 1909 gab es ein Rebranding von Johnny Walker mit dem White, dem Red und dem Black Label. Aber im Buch, und das muss jetzt hier noch mal herausgestellt werden, ist das Green Label wohl das Wichtigste. Ich habe den tatsächlich noch nicht probiert. Aber das muss der richtig Gute sein von Johnny Walker. Und er ist ja, und das wissen wir jetzt alle, er ist ja auch unser bester Freund. Seit Marius Müller-Westernhagen kennen wir Johnny Walker als Johnny, du bist mein bester Freund.
Wird jetzt noch mehr gesungen in dieser Folge?
Ich hätte eine Gitarre mitbringen können. Dann hätte ich jetzt noch das Gitarren-Intro spielen können. Aber so lasse ich es einfach mal dabei. Weil ich denke, das Ding kennt jeder, oder? Schon mal Johnny Walker getestet?
Nee. Nee. Ich mag keinen Whisky.
Überhaupt nicht, gar nicht.
Nee, noch nie.
Ah, Fußballverein klappt nicht, Whisky mag er auch nicht. Also das ist, ich habe schon...
Also dann, aber wir können festhalten, dann ist es keine Alterssache, Whisky trinken.
Mit dem Whisky trinken?
Ich dachte immer, das fängt man irgendwann an. Männer fangen irgendwann an, Whisky zu trinken. Ich finde, es riecht zu torfig.
Ja, oder sie fangen an, Harley zu fahren. Haben Sie eine Harley?
Nee.
Auch nicht.
Ich habe ein Fahrrad.
Ein Fahrrad, ein Rennrad. Wahrscheinlich ein richtig teures Rennrad dann.
Ich habe mir am Dienstag ein neues, wurde mal wieder Zeit.
Ja, wir denken jetzt einfach mal neu. Wollen wir einfach weitermachen mit lecker?
Ja, das wäre jetzt eine Idee.
Das wäre noch eine neue Chance für dich.
Ja, meine letzte.
Ja.
Lecker.
Ja, weil da ist jetzt ganz klar, der kann nur ich weitermachen. Geht nicht anders. Ich habe hier was zu trinken und diesmal habe ich diesmal nichts mit Singen, nichts mit Fußball. Diesmal ist es eine reine, richtig lecker Geschichte. Und zwar geht es um den Glenrothes, das ist ein Single Malt Scotch. Und dieser Rothes, das ist eine Ortschaft, an dem dieser Whisky entstanden ist. Und dieser Ort hat mehrere Katastrophen hinter sich gebracht. Da ist eine Brücke eingestürzt, da ist eine Bank pleite gegangen. Und 1922, bei einem Feuer, sind alle 2500 Fässer Whisky in Brand geraten. Und dieser brennende Whisky ist in den örtlichen Fluss gelaufen und hat das nächste Ort in helle Aufregung versetzt, weil die nichts anderes zu tun hatten, als mit allem, was sie irgendwie kriegen konnten, den Whisky aus dem Fluss abzuschöpfen. Und da musste ich vorhin an die Grenzviecher denken, weil das ganze Vieh, was da jetzt immer noch aus dem Fluss getrunken hat, die haben natürlich da ein bisschen mehr drunter gelitten. Aber ich denke mir schon, das war schon eine richtig tolle, leckere Aktion, als die da den brennenden Whisky im Fluss hatten.
Ja, da sind die Schotten wahrscheinlich wie die Schwaben. Ich würde jetzt gerade weitermachen, weil Whisky passt ganz gut zu meinem Lecker. Ich habe mich natürlich ein bisschen hin und her gerungen. Ich wollte erst das Café Sperl vorstellen als wirkliches Wiener Kaffeehaus, was eine große Tradition hat. Und jetzt war aber so viel Gerede über Whisky, dass ich mich spontan umentschieden habe, die Losbar vorzustellen. Wir hatten vorher die Mutter aller Schrebergärten. Ich würde jetzt gerne die Mutter aller Bars vorstellen, also zumindest aller Bars in Wien. Und zwar gab es den Architekt und Theoretiker Adolf Loos, der ein Essay über Ornament und Verbrechen geschrieben hat. Kennen alle Architekten oder Architekturstudierenden. Er hat nämlich das Ornament als archaische Erbsünde dargestellt und wollte die Wiener aus ihren optischen Rumpelkammern befreien. Das Tolle an dieser Bar ist, sie ist nur 27 Quadratmeter groß, also relativ klein und bescheiden.
Also fast schon eine Handtuchbar.
Ja, wenn ich wüsste, was eine Handtuchbar ist.
Also
sie ist relativ klein. Links ist die Bar, rechts sind Sitznischen und das Spannende ist, es ist auch ganz schummrig und gemütlich alles, im 19. Jahrhundert und ungefähr ab 2 Meter ist alles verglast und oben drüber ist eine Kassettendecke. So spiegelt sich eben diese kleine Bar ins Unendliche und man hat das Gefühl, man sitzt in einem wirklich großen Raum. Also es ist ideal, um wahrscheinlich abends mal einen Cocktail oder einen Whisky zu trinken. Ich war jetzt mittags da und habe einen Kaffee getrunken und muss sagen, das fand ich einfach sensationell und auch den Kaffee dort kann man definitiv empfehlen.
Also ich war auch mal da, lustigerweise, und das Lustige fand ich die Toiletten, weil das ist, muss man sich vorstellen, das Ding ist wirklich super klein und man fragt sich die ganze Zeit, wo sind die Toiletten? Und ich musste auch mal aufs Klo und habe mich jetzt auch nicht getraut zu fragen, weil der Barkeeper sah jetzt auch so aus, als wäre er jetzt nicht der Allerfreundlichste. Und dann habe ich halt so lange gewartet, bis irgendwer anders aufs Klo gegangen ist. Und dann verschwand dieser jemand irgendwie gefühlt in einer Sitzgruppe. Und dann ging es tatsächlich einen ganz schmale Steige, vielleicht einen halben Meter breit zwischen 2 Sesseln, ganz stramm in den Keller runter und da waren dann die Klos. Fand ich sehr lustig in der Bar.
Jetzt wäre aber eigentlich eher die Frage, ich meine, jetzt haben wir es die ganze Zeit von Bar und Alkohol gehabt. Leverkusen ist doch auch die Heimat von Aspirin. Mal eine kurze Zwischenfrage. 30 Sekunden Zeit, was mache ich verkatert in Leverkusen?
Wie nennt man das, wenn man am nächsten Tag verkatert aufwacht und dann wieder dann...
Hangover.
Nee, dann trinkt man erstmal ein Bier und dann geht es wieder besser.
Konterbier.
Konterbier.
Ja, Kontern, genau. Das Kontern am nächsten Tag. Und das kann man in Leverkusen in einer Handtuchbar oder Handtuchkneipe. Soll ich es mal erzählen?
Ja. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sowas kommt wie, ja, kannst an jeder Tür klopfen, die haben sowieso alle Aspirin zu Hause oder es kommt bei euch aus dem Wasserhahn. Gibt es so warmes Wasser, kaltes Wasser und Aspirin.
Ist nicht so. Hangover-Wasser.
Hangover-Wasser, genau.
Konterwasser.
Konterwasser, genau. Konterwasser.
Ja. Gibt's nicht.
Wäre vielleicht noch ein Geschäftsfeld.
Ich finde das ja schön, dass sich so manche Themen heute so durchziehen. Ne? Also Grenze, ja,
ja.
Kaffee. Und jetzt kommt noch die kleine Bar dazu. Habe ich auch eine, nämlich die Stadtgrenzschenke. Die Stadtgrenzschenke,
das passt, ja.
Ist so eine 27 Quadratmeter Bar. Ne? Gibt es schon ewig. Also an der Endhaltestelle der 4. Die 4 ist die Straßenbahn, die von Köln nach Leverkusen fährt. Und wie die Kölner so sind, ja, die fährt nicht bis nach Leverkusen rein, die hält kurz vor der Grenze. Und dann muss man halt nach Leverkusen reingehen. Da kommt dann so ein Schild, so ein gelbes, steht Leverkusen drauf. Und dann linker Hand ist eine Autowerkstatt und da ist die Stadtgrenzschenke. Und die Stadtgrenzschenke war früher meistens zu. Und mit einer zuen Kneipe und vielleicht Platz für 4 Leute... hält man nicht lange durch. Und wenn die Sommer dann auch noch verregnet sind und man nicht draußen sitzen kann. Und ich dachte, diese verdammte Stadtgrenzschenke, so eine Kneipe, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, vor allen Dingen, seit man nicht mehr in Kneipen rauchen kann, es recht nicht mehr gibt, die muss da jetzt rein. Und dann waren wir da, haben wir das Fußball-WM-Finale 2014 erlebt und auch das fantastische Brasilien-Spiel, dieses 7:1 oder was das war, ja. Als Brasilien geweint hat, haben wir in der Stadtgrenzschenke erlebt und dann natürlich auch das Argentinien-Spiel. Und dann gab es nochmal 2015 Sommerfest und dann hatte ich die Stadtgrenzschenke schon wirklich auf der Liste drauf und mach die zu. Jetzt kannst du.
Unfair.
Ja, jetzt kannst du nicht irgendwas über eine zu Kneipe schreiben, aber ich schreibe über eine geschlossene Kneipe. Ja, das nochmal so wieder aufleben lassen. So, und dann hatte ich das geschrieben, das Manuskript war schon im Verlag. Und dann fahre ich glaube, es war Karneval, an dieser Kneipe vorbei. Hat die wieder auf.
Super.
So, ganzen Artikel wieder umschreiben auf lebendige Kneipe, den neuen Wirt interviewen und was er so vorhat. Und der war ein bisschen faul, hat nichts aus dem Laden gemacht. Ne? Und war das Buch draußen mit einer offenen Kneipe und dann war die Kneipe wieder zu. So.
Gibt es die denn jetzt? Also ist sie jetzt offen oder
ja,
ist sie zu?
Die gibt es wieder und zwar, da kann man jetzt morgens schon auf, da kann man dann sein Konterbier trinken, ja. Und die haben dann vor die Kneipe so einen kleinen Pavillon gebaut, dann kann man auch wieder rauchen. Und ich habe eine Wanderung gemacht mit einem Journalisten, ich nenne ihn jetzt mal Giuseppe, war auch Italiener, fällt mir jetzt gerade nicht ein, von Köln nach Leverkusen, also eine Wanderung mit dem richtigen Ziel. Und habe ihm versprochen, wir trinken nachher, wir gehen was trinken. Also in Köln haben wir dann so, wie das in Köln so üblich ist, halt so eine Limo getrunken, so ein, nicht kein kölsches Wasser, aber so ein Birnenlimo, war auch sehr nett. Und dann dachte ich mir, wir trinken dann und nee, der wollte dann aber in der Stadtgrenzschenke ein Espresso haben.
Das klingt jetzt schon nach einer schlechten Idee.
Nee, der war baff, ne? Der Giuseppe war baff, denn er bekam einen astreinen Espresso oder wie das heißt, mit einem Glas Wasser, ja, für 1,50 Euro.
Das ist ja wie in Italien.
Ja, es sind aber, glaube ich, Rumänen, ja. Ich weiß nicht, aber Südosteuropa. Ich habe sie noch nicht gefragt. Aber der Giuseppe war baff, ne? Der sagte, das gibt's nicht. In Köln bezahlst du für so ein Espresso 4 Euro, ja, und kriegst noch nicht mal ein Glas Wasser dazu. Der hat auch einen schönen Artikel draus gemacht. Über die Wanderung mit dem richtigen Ziel und den Espresso. In der Stadtgrenzschenke.
Und sie gibt es wieder. Das ist,
die gibt es wieder.
Das ist auch jetzt ein Ding, wo man auf jeden Fall mal hingehen sollte.
Ja, klingt so. Urban Legends, auf jeden Fall.
Aber ist es denn ein altes Bütchen oder ist es wirklich eine Kneipe, Bar? Also so, oder so, ich hatte so Trinkhallen im Kopf.
Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Bütchen. Ne? Das hat auch so ein Fenster, wo man aufschieben kann. Ja. Das man aufschieben kann.
Wo wäre jetzt von mir gekommen?
Das, wo, ich komme aus dem Süden. Das, wo man aufschieben kann und sich dann so ein Bier da so durchreichen lassen kann. Aber wie gesagt, da, wo ihr jetzt auf dem Foto dann diesen wie nennt man das, Garten oder Biergarten seht, ist jetzt halt so ein kleiner Pavillon gebaut. Macht es nicht gerade schöner, aber was schön ist auch bei der Kneipe, da hat man mal was Sinnvolles gemacht. Und zwar vor der Gebietsreform verlief die Stadtgrenze Leverkusen-Köln durch die Kneipe. Und das war dann so, dass die, weiß nicht mehr genau, wie es war, die Jungs in Köln und die Mädchen in Leverkusen gepinkelt haben. Und nach der Gebietsreform oder während der Gebietsreform hat man das einzig Richtige getan. Man hat die Grenze außerhalb der Kneipe in Richtung Straßenbahnhaltestelle verlegt. Insofern pinkelt man da auf jeden Fall, egal ob männlich oder weiblich, heute richtig.
Und richtig heißt?
In Leverkusen.
Ja, da hätte ich jetzt gedacht, hinten nochmal so einen raushauen. Natürlich, gepinkelt wird in Köln.
Das muss alles seine Ordnung haben.
Also ich finde das ja so ein Phänomen, das kennt man in Süddeutschland nicht, so eben diese Bütchen oder Kioske, wie es hier gibt oder wie es auch in Berlin gibt. Das finde ich ja sensationell, weil in Süddeutschland ist das nicht so verbreitet. Also da gibt es das ganz selten und da haben sie ja auch ziemlich früh Schicht im Schacht und dann nimmt man eben Tankstellen alternativ. Aber an der Tankstelle will sich ja keiner aufhalten.
Nee, in Hamburg gibt es auch keine Bütchen oder Kioske. Ja, da gibt es auch fast nur Tankstellen. Ich habe da mal versucht, für jemanden Whisky zu bekommen. Später abends
gab es... Was ich eine sehr gute Idee finde.
Ja, also gab es nur an der Tankstelle und da gab es halt dann auch nur Johnny Walker. Und
nicht den Green Label nehme ich an.
Nee, auch nicht den Green Label. Und wie kam ich denn jetzt da drauf?
Wir waren bei Grenzen und...
Ja, es gibt legendäre Kiosks. Ne? Das ist eigentlich das schönste Name für einen Kiosk. Kiosk ist ja Trinkhalle.
Ja.
Trinkhalle ist super und...
Ehrlich.
In Frankfurt, ne? Da sind wir jedes Jahr hier auch mit den Kollegen von Emmons auf der Buchmesse und da gibt es einen Kiosk, der heißt Das Windige Eck. Das ist an der Nidda unter so einer Art Autobahnbrücke und dann kann man da abends stehen und Bier trinken. Das Personal, was da vorbeikommt, ist manchmal ein bisschen zwiespältig, aber diese Trinkhalle ist toll. Und es gibt auch ganz tolle Trinkhallenfotos. Ich habe mal lange auch selber Trinkhallenfotos gemacht, die sind aber nicht so toll, aber es gibt eine Fotografin, ist schon tot, die hat in Köln und in Düsseldorf Werkstore und Trinkhallen fotografiert.
Großartig,
klingt großartig. Fantastisch, könnte der Emmons Verlag mal ein Bildband von machen. Tata Ronkholz Trinkhallenfotos, unbedingt mal anschauen. Google Bildersuche, grandios.
Okay, wir werden das auf jeden Fall auch noch mit in die Shownotes reinpacken, dass man sich mal ein paar Trinkhallen angucken kann.
Ich würde sagen, wir sind soweit. Wir kommen zur Abstimmung, oder?
So sieht's aus. Also, jetzt ist die große Frage. Wer wird der 111er König des Tages? Wird das die Losbar in Wien mit dem toten Falco oder dem eben noch nicht toten Falco? Die Handtuchbar über der Stadtmitte, was ja eigentlich ein Parkhaus ist in Leverkusen? Oder die FC-Hymne und die Flüsse, die man in Schottland leersaufen kann, weil sie nach Whisky schmecken? Wer fängt an?
Immer der Autor.
Immer der Gast. Wer kriegt ihren Punkt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Wien hat es mich schon zwei, dreimal richtig geschauert. Deswegen geht meine Wahl an Wien, weil es bei mir auch schöne Erinnerungen hervorgerufen hat. Ich war zwar nur einmal in Wien, aber ich glaube, ich habe die Stadt ganz gut verstanden, denn wir hatten einen waschechten Wiener, also kein Reiseführer, sondern einen Freund als Führer. Und da sind wir im Fiat Uno durch Wien gerast. Das war lebensgefährlich, ja.
Aber mit Falco im Kassettendeck dann auch.
Nicht mit Falco, der Wiener Kollege, der war schon originell genug. Ja, da haben wir in kürzester Zeit einiges gesehen, waren dann abends noch in einem netten Beisel im alten Fassel. Und du hast da so ein bisschen diese Stimmung, die ich an diesem einen Tag in Wien genossen habe, so ein bisschen rausgekitzelt. Natürlich waren wir auch in einem Kaffeehaus, klar.
Vielen Dank für die Blumen. Ja, also ich würde mich umgekehrt, würde ich meinen Punkt sehr gerne an Sie vergeben. Ich fand auch die Stellen, die Sie zitiert haben, also diese Strebergarten klang für mich jetzt unglaublich schön, ein Ort, wo man mal sein muss. Bütchen kenne ich ja so aus Süddeutschland nicht, würde ich auch sehr gerne mal machen. Also für mich ist es auf jeden Fall, hat es mir Lust gemacht, mal nach Leverkusen zu fahren. Und ich war noch nie dort, also ich bin sehr gespannt und würde den Punkt an Sie geben, Herr Danner.
Dann liegt es jetzt an mir, den Tagessieger zu benennen. Und ich muss mich auch wenn es mir im Herzen etwas wehtut und gegen den Strich geht, aber auch für Leverkusen entscheiden. Weil ich fand wirklich, yeah. Ich fand es wirklich großartig, die Beschreibung in der kleinen Gartensiedlung und diese Züge, die dann von Leverkusen wegfahren und irgendwo anders hin. Das hat mich überzeugt. Deswegen der Tagessieger mit einem eindeutigen Applaus. 111 Orte in Leverkusen, die man gesehen haben muss, mit Markus Danner.
Dankeschön.
Herr Danner, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Sie haben uns noch für unsere Hörer was dagelassen. Eine kleine Tour, die ein paar Orte aus dem Buch miteinander verbindet. Könnt ihr euch runterladen in unseren Shownotes, ausdrucken, mitnehmen und dann, wer Lust hat, einfach mal selber losziehen, Leverkusen entdecken. Parkmöglichkeiten gibt es ja, haben wir gehört. Gärten kann man auch angucken und zu trinken gibt es auch genug. Was ihr natürlich noch braucht, ist das Buch. Und das findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Am besten supportet ihr euren Local Book Dealer, euren Buchhändler vor Ort. Ihr könnt es allerdings auch direkt bei Emmons bestellen oder...
Wir haben noch eine andere Möglichkeit für euch. Wir haben eine Facebook-Seite, die 111 Orte. Wenn ihr sie noch nicht geliked habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Lasst uns einfach einen Kommentar da mit euren Tipps, was man in Leverkusen machen kann, worauf ihr in Wien Lust habt oder welcher Whisky euch am besten schmeckt. Als kleines Dankeschön werden wir die vorgestellten Bücher dann verlosen und ich hoffe, Herr Danner unterschreibt uns auch noch die 111 Orte aus Leverkusen, die man gesehen haben muss. Ansonsten findet ihr den Link direkt in den Shownotes unten. Andere Frage, Herr Danner, machen Sie auch Live-Lesungen? Ist da irgendwas geplant in nächster Zeit?
Ach, ich mache immer mal Wanderungen mit Interessierten oder Fahrradtouren. Da muss man mich einfach über die Webseite mal ansprechen. 111leverkusen.de ist das, glaube ich. Und da kann man mich buchen.
Ja, wunderbar. Also ich kann es nur empfehlen, wer dieses wunderbare T-Shirt mal live sehen will und dieser sonoren Stimme nochmal in echt lauschen will und sich durch Leverkusen führen. Wir verlinken das auf jeden Fall. Ansonsten abonniert unseren Podcast, nehmt ihn mit zu einem ersten Date oder auf den Friedhof zu Falco, hört ihn auf Reisen oder im nächsten Pub beim Whisky-Tasting oder lasst uns noch eine Bewertung auf iTunes da und nicht vergessen, 100 Orte sind 11 zu wenig. Macht's gut, ciao.
Tschüss.
111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.